Bier ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg. In unserer schnelllebigen Gesellschaft sind Fragen rund um Sucht und deren Prävention wichtiger denn je. Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention im Landkreis Cloppenburg bietet wertvolle Unterstützung für alle, die mit den Herausforderungen von Alkohol, Drogen, Glücksspiel oder auch Medienkonsum konfrontiert sind. Hier finden nicht nur Betroffene Hilfe, sondern auch Angehörige und Bezugspersonen können sich kostenlos beraten lassen. In dieser Ausgabe haben wir zwei Mitarbeiterinnen aus dieser Fachstelle eingeladen. Katharina Deken, sie ist Präventionsfachkraft, und Suchttherapeutin Karina Sandmann. Wir sprechen auch über präventive Maßnahmen und erfahren, wie diese Fachstelle einen positiven Unterschied im Leben vieler Menschen bei uns im Landkreis Cloppenburg bewirken kann. Und damit moin und willkommen, ich bin Lars Kors. Wir melden uns wie gewohnt aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg, wie immer mit von der Partie Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg.
Moin, Herr Kors.
Herr Wimberg, schildern Sie uns doch bitte einmal die Bedeutung der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention.
Es ist in der Tat so, dass wir natürlich hier auch bei uns darauf schauen müssen, inwieweit sich auch bei Sucht und Suchterkrankungen etwas in der Gesellschaft verändert hat und diesbezüglich auch dann Handlungsbedarf gegeben ist. Und diese Fachstelle wird ja finanziert nicht nur durch den Landkreis Cloppenburg, von uns schon maßgeblich, aber auch vom St. Vinzenzhaus selbst, dem Landescaritasverband Oldenburg. Und natürlich einigen anderen, die noch dabei sind, wie das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung. Das Innenministerium ist dabei. Und deshalb geht es eben darum, auf gemeinsamen Schultern verteilt mit allen Akteuren etwas zu tun, damit Suchtprävention, eigentlich ist das ja der vordringliche Ansatz und die Aufgabe, um die es geht, aber auch Suchtberatung möglich ist und das auch hier bei uns im Landkreis Cloppenburg, sprich im ländlichen Raum.
Also der Bedarf ist auf jeden Fall gegeben und die Bedeutung wird ja auch dadurch noch einmal unterstrichen, denn der Kreistag hat ja nun beschlossen, den Haushalt dieser Fachstelle auch entsprechend zu erhöhen auf jährlich rund eine halbe Million Euro, 24, 25, 26. Das heißt aber ja auch, den Kreistagsmitgliedern muss die Bedeutung genauso bewusst sein.
Ja, natürlich fragt sich die Politik natürlich, wo investieren wir, wofür, welche Grundlagen gibt es dafür und vor allen Dingen, was passiert mit dem Geld. Und deshalb ist ja diese Kooperation auch so wichtig, dass wir gemeinsam hier mit der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention im Landkreis Cloppenburg dann auch in die Fläche hineingehen, auch Projekte machen, darüber wird sicherlich gleich auch noch gesprochen werden, mit denen ganz gezielt auch im Schwerpunkt auch auf junge Leute zugegangen wird, die dann möglichst vor einer Sucht bewahrt werden. Deshalb ist dieser präventive Gedanke so wichtig. Und diesbezüglich geht es eben darum, Menschen vor Schaden zu bewahren, vor ganz persönlichem Schaden, den sie nehmen, wenn sie eine Suchterkrankung haben oder sich auch mal ausprobieren wollen und am Ende daraus eine Suchterkrankung wird. Das ist ein Schaden für die Person selbst, die es betrifft, aber auch für das persönliche Umfeld und für unsere Gesellschaft im Ganzen.
Die Beratungsangebote der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention sind, ich habe es eingangs schon gesagt, kostenlos. Mehr noch, die Fachstelle verfügt über die Anerkennung der Renten- und Krankenversicherungen zur Durchführung ambulanter Therapie und Nachsorgeleistungen. Der Hauptsitz ist hier in Cloppenburg, die Fachstelle verfügt aber auch über Außenstellen in Friseute, Bersel und Löningen. Karina Sandmann, wie sieht denn eigentlich für Sie so der typische Arbeitsalltag aus?
Oh, schwierig, weil einen typischen Alltag gibt es gar nicht. Wir bieten verschiedene Angebote an und es kommt immer darauf an, wie der Bedarf gerade so ist. So ein Alltag sieht aus, dass wir viele Gespräche haben. Da unterscheiden wir zwischen Erstgesprächen, also bei Menschen, die Fragen haben und noch nie im Suchthilfesystem aufgetaucht sind, die zu uns kommen und sagen, ich habe da irgendwie Fragen oder Probleme. Das ist ganz allgemein gehalten. Wichtig, wir unterliegen der Schweigepflicht. Das heißt, jeder Mensch, der zu uns in die Beratungsstelle kommt, kann sich sicher sein, dass die Informationen bei uns bleiben.
Absolute Verschwiegenheit eben. Wie alt sind denn jene Betroffene, die ihre Hilfe suchen und auch in Anspruch nehmen?
Wir haben überwiegend tatsächlich Patienten ab 18. Wir nehmen trotzdem Patienten, die jünger sind, zum Beratungsgespräch auf. Aber wenn es dann um ambulante Therapie geht, gilt's nur ab 18. In die stationäre Therapie können wir unter 18 vermitteln. Wir haben auch über 70-Jährige, Ende 70-Jährige, die sagen, ich möchte so nicht weiter, ich trinke zu viel Alkohol. Die letzten 20 Jahre meines Lebens möchte ich so nicht verbringen, ich brauche nochmal Hilfe.
wenn Menschen sagen, ich habe das im Griff, dann ist das ja auch nicht unbedingt eine wirkliche Wahrnehmung, sondern eine rein subjektive Wahrnehmung. Genau. Kommen denn Angehörige auch zu Ihnen und suchen den Rat, weil sie sagen, wir kommen damit nicht mehr klar?
Ja, tatsächlich. Angehörige merken in der Regel eher, dass eine Problematik bei dem Betroffenen besteht als der Betroffene selber. Und die haben auch die Möglichkeit, bei uns Beratung zu erfahren, weil gerade die Angehörigen sind oftmals verzweifelt und wissen gar nicht mehr, wie sie dem Betroffenen helfen sollen.
Wir kommen zu Katharina Deken. Frau Deken, Sie konzentrieren sich in Ihrer Arbeit als Präventionsfachkraft sehr stark auf Jugendliche, aber auch auf Kinder. Wann kommen diese zu Ihnen?
Tatsächlich kommen sie gar nicht von sich aus, sondern ich bin ja eigentlich eher diejenige, die rausgeht. Ich bin ja viel in Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und dadurch kriegen sie den ersten Kontakt zu mir. Und durch die Art und Weise, wie ich mit ihnen arbeite, erleben die dann, okay, da ist jemand, mit dem kann ich über das Thema sprechen, senke damit so ein bisschen die Hemmschwelle. Und dann passiert es manchmal, dass sich tatsächlich jemand meldet. Also es geht erstmal wirklich, also gar nicht unbedingt darum, dass jemand direkt auf mich zukommt und Rat sucht, sondern eigentlich eher umgekehrt.
Stelle ich mir aber nicht einfach vor, also auf Jugendliche oder Kinder und Jugendliche zuzugehen, natürlich um präventiv etwas denen auch zu zeigen oder darüber aufzuklären, welche Folgen eine solche Sucht haben könnte oder wo die Suchtgefahr liegt, das ist ja das eine. Aber die Aufmerksamkeit zu erlangen, zu halten, nicht, dass es ins Lächerliche gezogen wird, sondern dann auch das Vertrauen zu fassen und sich ihnen gegenüber zu offenbaren. Das ist ja ein Glücksfall, wenn das passiert.
Genau, das ist auch ein Glücksfall, ist aber ganz oft mit diesen Präventionsmaßnahmen, mit denen ich erstmal unterwegs bin, noch gar nicht das Ziel. Also sie müssen sich nicht direkt öffnen, sondern es geht wirklich erstmal darum, überhaupt ins Gespräch darüber zu kommen. Erstmal zu gucken, sie dafür zu sensibilisieren, Informationen zu vermitteln, kritisch zu hinterfragen, welche Haltung, welche Einstellung haben sie eigentlich. Dass ich direkt etwas über Konsumerfahrungen oder so wissen möchte, das ist seltenst der Fall, weil in einer Schulklasse habe ich keinen sicheren Raum, keinen sicheren Rahmen, der mir gegeben ist, als dass ich jetzt mit einem Jugendlichen direkt über eigene Konsumerfahrungen sprechen würde. Dafür ist dann eigentlich die Beratungsstelle ein besseres Setting, wo ich dann gesichert und auch geschützt sprechen kann. Deswegen sind viele meiner Angebote darauf erstmal gar nicht ausgelegt.
Wie gehen Sie denn auf eine solche Gruppe zu?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich so mitbringe. Also mit welchem Angebot ich unterwegs bin. Jetzt gerade bin ich unglaublich viel zum Thema Cannabis unterwegs. Viele Anfragen dazu. Und da gibt es zum Beispiel den sogenannten grünen Koffer. Und mit diesem grünen Koffer gehe ich dann in die Klasse. Und alleine der grüne Koffer an sich ist schon spannend genug für die Jugendlichen, dass die erstmal gucken und denken und wissen wollen, was ist das jetzt eigentlich? Was steckt da drin? Was hat denn die Frau Deken da mitgebracht? Ich versuche, die Neugierde zu wecken. Ich versuche, so ein bisschen Spannung zu schaffen. Und dann machen wir diesen Koffer auf und gucken eben, was drin ist.
Und was ist drin?
Ganz unterschiedliche
Methoden. Sie haben meine Neugier schon geweckt.
So soll das sein. Genau, ganz unterschiedliche Methoden zum Thema Cannabis. Genau, Bilderrätsel, verschiedene Röhren, wo sie dann zum Beispiel ihrer Meinung nach Vor- und Nachteile des Cannabiskonsums mit einer Murmel reinwerfen sollen. Also es ist alles sehr handgefertigtes Material, mit dem wir direkt loslegen können. Zum Beispiel auch kleine Döschen mit Streckmitteln drin, wo wir dann direkt auch klären können, was steckt zum Beispiel in einem Joint. Ist es tatsächlich jetzt nur Gras oder was kommt da noch so dazu? Da haben wir dann eben zum Beispiel so kleine Döschen dabei. Und das weckt natürlich erstmal das Interesse und die Neugierde. Und darüber komme ich dann ins Gespräch. Und das ist erstmal das, was ich vorrangig, je nachdem, was ich inhaltlich mache, erstmal versuche.
Wie alt sind die Kinder oder Jugendlichen?
Ganz unterschiedlich, hängt tatsächlich vom Angebot ab.
Also jetzt kommen wir mal zum grünen Koffer.
Beim grünen Koffer, ja, 14, 15.
Und wie viele haben von denen das schon mal ausprobiert?
Auch das frage ich nicht konkret ab. Aber man merkt oft durch Gespräche, durch Äußerungen, dass einige dabei sind, die definitiv Erfahrungswerte haben. Sie können dann relativ gut erklären, wie ein Joint aufgebaut ist, was Inhaltsstoffe sind, was man dafür braucht, wissen auch schon zum Teil relativ gut über die Wirkungen und die Nebenwirkungen Bescheid. Und das zeigt mir dann, zumindest ist es jemand, der sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat. Ob er jetzt selber konsumiert hat, ist erstmal dahingestellt, aber es ist zumindest jemand, der schon mal Erfahrungswerte hat oder sich eben auf andere Art und Weise damit beschäftigt hat.
Ist es für Sie manchmal wirklich immer wieder aufs Neue erschreckend, wenn Sie mitbekommen, wie jung viele Ihrer Patienten sind, auch die jetzt Ihre Hilfe in Anspruch nehmen?
Ja, wenn die Patienten bei uns in der Fachstelle ankommen, ist immer eine Frage, wann haben Sie denn das allererste Mal konsumiert? Und das ist tatsächlich immer wieder aufs Neue erschreckend.
Können die das denn noch sagen?
Die meisten schon. Also die haben schon so eine Idee, wann die ungefähr konsumiert haben. Die machen es jetzt nicht auf den Monat genau, aber die können schon sagen, ob die eher so mit 10, 11 Jahren das erste Mal konsumiert haben oder eher dann im Jugendalter. Also das geht schon.
Ja. Wovon reden wir denn da, wenn Sie sagen, was die damals konsumiert haben?
Also vorrangig Alkohol. Das ist so das, womit die Patienten meistens den ersten Kontakt haben zu Drogen, also zu Substanzen. Und später gerade, wenn Patienten jung konsumieren, also wenn ich einen Patienten dort habe, der sagt, ich habe mit 9 das erste Mal Alkohol getrunken, ist schon eine Wahrscheinlichkeit da, dass später dann auch etwas mehr konsumiert wird.
Ich kenne offen gestanden kein Kind, das behaupten würde, gerade so im Alter 9, 10 Jahre, Alkohol, das schmeckt mir ja richtig gut. Gerade die harten Sachen.
Genau, also da bei dieser Frage geht's ja tatsächlich erstmal, wann war der erste Kontakt da? Und das ist dann manchmal so, dann war irgendeine Feierei und dann ist was stehen geblieben und die Kinder haben einmal ausprobiert. Mhm. Das kann dann gut sein, dass eine Zeit lang gar nichts mehr konsumiert wird und dann im Alter von 13, 14 der Konsum dann weiter startet.
Bei mir in der Präventionsarbeit komme ich ja genau an diese Jugendlichen auch ran. Und es ist tatsächlich gar nicht so abwegig, dass sie sagen, es schmeckt mir nicht, weil natürlich die Getränke, mit denen sie starten, sind in der Regel Getränke, die alle irgendwelche Zusatzstoffe haben, die gesüßt sind, wo ich den reinen Alkoholgehalt erstmal gar nicht unbedingt schmecke. Das ist sowohl bei Biermixgetränken als aber auch bei hochprozentigen Geschichten so, wenn man an diese Klopfergeschichten und so weiter denkt. Sodass,
schmeckt so schön nach Minze, so frei nach dem Motto.
Zum Beispiel. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang zu diesen Getränken, als wenn ich jetzt mit dem klassischen Bier anfangen würde oder mit dem klassischen Schnaps.
Auf Suchtgefahren und im Zuge dessen auch auf gesundheitliche Folgeschäden bereits Kinder und Jugendliche aufmerksam zu machen, das ist das eine. Prävention setzt jedoch bereits viel, viel früher an, wie Katharina Deken uns anhand des Zirkusprojekts erklärt.
Das Zirkusprojekt ist ein schönes Projekt. Das ist ja eigentlich die Arbeit, also wenn ich so meine ganzen Projekte so überblicke, das geht ja über Kita, Grundschule, weiterführende Schule, ist das Zirkusprojekt ja ein Projekt, was wir im Setting der Grundschule wiederfinden. Da geht es natürlich überhaupt noch nicht um suchtspezifische Themen. Da spreche ich nicht mit den Kindern über Alkohol oder über Tabak, sondern da geht es um einen ganz wichtigen Punkt, der in der Präventionsarbeit ja eigentlich noch viel mehr Bedeutung hat, als zum Beispiel Risikokompetenz vermitteln, was auch wichtig ist, aber es geht um Lebenskompetenzen stärken. Es geht darum, Schutzfaktoren bei den Jugendlichen aufzubauen oder bestärken, die dann dafür sorgen, dass sie im späteren Leben gar nicht erst auf Suchtmittel als Lebensbewältigungsstrategie zurückgreifen. Und da ist das Zirkusprojekt drauf ausgelegt. Da geht es natürlich genau darum, dass anhand des Erlernens von Zirkusmaterialien, das Ausprobieren, über Diabolo spielen, jonglieren, Laufkugel laufen, Einrad fahren, sich die Kinder einfach damit beschäftigen können. Was kann ich gut? Was kann ich aber vielleicht auch noch nicht so gut? Und dann gezielt für sich Bereiche raussuchen, wo sie merken, wow, das liegt mir. Da habe ich Spaß dran, das finde ich toll. Das will ich jetzt gerne weiter ausprobieren. Und am Ende steht dann eine ganz große Zirkusaufführung, wo sie dann eben auch das präsentieren können, was sie über ein Jahr, das Projekt ist auf ein komplettes Schuljahr ausgelegt, was sie dann eben dann auch zeigen können. Und das ist natürlich etwas, wenn da dann Schüler dabei sind, wo man von Lehrkräften hört, wow, das sind Schüler, die fallen sonst in der Schule oft eher als herausfordernde Schüler auf, die dann auf einmal auf dieser Balancierkugel völlig freihändig laufen können, wahrscheinlich dann noch, wie ich das 2-3 Mal erlebt habe, dann noch Teller drehen können oder jonglieren können und dadurch natürlich der Selbstwert unglaublich gepusht wird. Das ist natürlich unglaublich schön zu sehen. Und das ist ja die Grundidee eigentlich von Prävention, von Vorbeugung. Nämlich die Kinder so zu stärken, dass sie ihre Kompetenzen so aufbauen, dass sie später eben gar nicht auf Suchtmittel zurückgreifen müssen. Und das kann man durch ein solches Projekt total schön.
Herr Wimberg, wie häufig gibt es eigentlich in Ihrem Arbeitsalltag Schnittmengen in der Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention?
Nicht jeden Tag, aber gelegentlich schon. Wir machen ja auch gemeinsam Projekte. Wenn ich zum Beispiel an das Projekt Control Yourself denke, wo wir ja auch eng miteinander zusammenarbeiten, hier nicht nur die Ergebnisse im Kreishaus vorstellen mit einer Ausstellung, die eröffnet wird. Es findet vorher ein Aufruf zu diesem Wettbewerb statt, eine Jury, bei der ich dabei sein darf. Insofern kriege ich dann auch über dieses Projekt beispielsweise etwas mehr von der Arbeit mit und auch davon, wie man Jugendliche anspricht, um sie für das Thema dann auch zu sensibilisieren und ihnen bei diesem Projekt zum Beispiel zu sagen, macht euch mal Gedanken darüber, wie könnt ihr sowas vielleicht auch abbilden in einem Bild, in einer Skulptur, in irgendetwas anderem. Und da an der Stelle setzt ja die Konfrontation ein, sich damit überhaupt auseinandersetzen und zu beschäftigen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, um mal nur ein Beispiel zu nennen, wo ich auch ganz konkret von dieser Arbeit etwas mitbekomme.
Was ist das für ein Projekt? Können Sie uns das ein bisschen schildern?
Ja, Control Yourself ist ein Projekt, das unter anderem neben anderen Projekten durchgeführt wird. Das ist ein Projekt zu Suchterkrankungen wie Alkohol, Glücksspiel und Medien. Und da werden Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 angesprochen, die sich kreativ damit auseinandersetzen. Das findet meistens in so kleinen Projekten statt, die sie realisieren, oft auch in der Gruppe, in der Schülergruppe, im Klassenverband oder auch in kleineren Einheiten, wo sie dann beispielsweise eine Darstellung bauen oder gestalten, wo sie sich hier dann Gedanken darüber gemacht haben, wie auch zum Beispiel eine Konfrontation mit Glücksspiel aussehen kann, welche Folgen das hat. Wir hatten, ich erinnere mich, bei dem jüngsten Wettbewerb auch zu der Konfrontation mit Alkohol und Kindern schon im Mutterleib eine Darstellung, wo sich einige, wie ich fand, ganz plastisch schöne Gedanken darüber gemacht hat, welche Folgen das haben kann und wie früh auch schon Kinder im Säuglingsalter oder vor dem Säuglingsalter sozusagen schon mit Suchtstoffen in Berührung kommen können und welche Folgen das hat. Das alles findet in diesem Projekt statt. Es gab bereits 4 dieser Projektdurchläufe von Control Yourself und die entstandenen Beiträge, die dann die Schülerinnen und Schüler gestaltet haben, werden zum Ende eines Projektdurchlaufs hier, wie gesagt, bei uns im Kreishaus ausgestellt und präsentiert. Und da gibt es eine Jury, die sich damit auseinandersetzt. Da darf ich auch dann dabei sein. Und am Ende machen wir dann hier auch eine kleine Preisverleihung, eine Ausstellungseröffnung. Das hat einen ganz schönen, wie ich finde, sympathischen Rahmen. Und das Projekt richtet sich dann wirklich auch in die Fläche des gesamten Landkreises hinein an eben diese Schüler dieser Altersgruppe.
Carina Sandmann, wenn Sie an einem Freitag auf die Woche zurückschauen, wann war es für Sie eine gute Woche?
Für mich ist eine schöne Woche, wenn Patienten oder also Menschen, die Hilfe suchen, bei uns schaffen, darüber zu sprechen, also ihr Anliegen tatsächlich zu offenbaren. Dann ist das eine schöne Woche, weil es ist oftmals auch mit Scham verbunden, über Probleme zu sprechen. Und wenn das Patienten hinbekommen und den Mut haben, über ihre Anliegen zu sprechen, ist das eine schöne Woche.
Die Angehörigen suchen ihre Hilfe, die Menschen suchen ihren Rat. Wo kann man diesen Rat erfahren? Sitzen Sie irgendwo greifbar, wo man Sie beide auch, Frau Deken und Sie, erreichen könnte?
Wir sitzen in der Fachstelle Sucht und Suchtprävention am Kapitol 4 noch. Wir haben auch eine Homepage, wo man schauen kann. Und der Kontakt zu uns ist relativ einfach. Man ruft an und vereinbart einen Termin. Man kann auch einfach so vorbeikommen zu den Öffnungszeiten und sagt dann, man hat eine Problematik oder eine Frage. Und auch dann helfen wir weiter.
Frau Deken, es gibt seit diesem Jahr noch ein neues Projekt in Ihrer Fachstelle, das nennt sich Digi-Sucht.
Genau.
Was bedeutet Digi-Sucht jetzt konkret?
Genau, das heißt digital, dass man auch digital zu uns Suchtberatungsstellen Kontakt aufnehmen kann. Das ist eine Seite, wo man online quasi gemütlich von zu Hause aus Kontakt zu uns aufnehmen kann. Und das anonym. Manchmal ist eine Hemmschwelle da anzurufen oder vorbeizukommen. Und das ist dann nochmal einmal anonymer Kontakt aufzunehmen.
Und wie schnell wird mir da geantwortet?
Innerhalb von 72 Stunden antworten wir von der Beratungsstelle aus oder bearbeiten wir die Anfragen, die ankommen.
Jörn Wimberg, wir haben jetzt viel von Frau Sandmann und von Frau Deken gehört über ihren Arbeitsalltag, über Präventionsmaßnahmen, über Projekte auch. Wie wirkte das auf Sie?
Auf mich wirkt das vor allen Dingen auch so, dass hier zwei engagierte Frauen im Einsatz sind für eine Sache, von der sie auch überzeugt sind und von der sie auch mit einer gewissen Begeisterung, ich sage, sonst kann man das glaube ich gar nicht machen, dabei sind, um mit ihren Möglichkeiten dabei mitzuwirken, eben im Rahmen von Suchtprävention und Suchtberatung tätig zu werden, um Menschen vor Schlimmerem zu bewahren. Das ist, glaube ich, der Ansatz und auch die Motivation, die dahinter steckt und das auf so unterschiedlichen Wegen auch zu praktizieren. Sie ergänzen sich ja beide auch und dadurch, glaube ich, wird daraus eine sehr, sehr gute Arbeit, die für uns und auch die Gesellschaft hier bei uns im Landkreis Cloppenburg so wichtig ist. Und wie ich vorhin sagte, der Zugang auch zu Drogen, Alltagsdrogen, ist ja relativ niedrigschwellig, sodass viele auch sehr schnell an irgendwelche Dinge rankommen können. Und dann häufig bahnt sich irgendetwas, was am Ende für die Betroffenen selbst, aber auch für andere zu einem Riesenproblem werden kann, was sie gesundheitlich beeinträchtigt, aber auch darüber hinaus sozial. Und das hat mit uns allen etwas zu tun. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns diesbezüglich engagieren. Und wenn wir dann noch so zwei begeisterte und engagierte Mitarbeiterinnen in der Suchtprävention haben, die das dort auch so, wie sie es tun, machen, ich glaube, dann ist das auch ein Gewinn für die Gesellschaft, denn das Problem beschäftigt uns schon lange und wird uns, davon bin ich überzeugt, noch weiter beschäftigen, auch durch das Thema Cannabis, was vorhin ja auch schon angesprochen wurde und die Anmerkung von Frau Degen auch, dass das im Moment noch ein großes Thema ist, das sie sehr stark beschäftigt, deutet ja darauf hin, dass dieses Thema einen größeren Raum einnimmt, als uns allen das vielleicht lieb ist.
Vielen Dank. Johann Wimberg, Katharina Degen und Carina Sandmann. Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage unter suchtberatung-kloppenburg.de. Dort sind auch die einzelnen Standorte und die Sprechzeiten zu finden, genauso auch weitere Kontaktdaten. Damit genug für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und Ihr Interesse. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Tschüss. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.